München, 16. September 1964. In einem schmucklosen Fernsehstudio sitzt Hannah Arendt rauchend Günter Gauss gegenüber. Bis heute eine Ikone der deutschen Mediengeschichte und mittlerweile ein YouTube-Hit. Arendt ist sichtlich nervös, als der Journalist sie vorstellt. Doch was darauf folgt, schreibt nicht bloß Fernsehgeschichte. Hannah Arendt verschmolz in dem Gespräch etwas, das bis heute häufig als Gegensatz wahrgenommen wird. Aufrichtige, das heißt verantwortungsbewusste Intellektualität und ein klares Bewusstsein für die Bedeutung von Medien.
Frau Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer nach landläufiger Vorstellung höchst männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosophin.
Bedenkt man die Umstände, so erstaunt das umso mehr. Denn alles an der Situation war ungewöhnlich. Die erste Frau, die erste Jüdin und die erste Philosophin. In den Medien gab es jenseits der Ansagerinnen noch nicht einmal Quotenfrauen. Und Deutschland begann sich erst langsam zu erinnern, wie viele Menschen sich an der Ermordung des Judentums beteiligt hatten. Als wäre das in der jungen Bundesrepublik nicht schon exotisch, ja latent anstößig genug gewesen, gleich zu Beginn ein Widerspruch. Freundlich, aber entschieden.
Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen? Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen, trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat?
Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen.
Nein, keine Philosophin. Politische Theorie sei ihr Beruf. Sie hätte auch Berufung sagen können, doch so sprachen gerne die Menschen mit Botschaften. Sie hatte keine. Sie wollte vor allem eines: verstehen. Arendt durchbrach gleich mehrere Klischees. Dass das Fernsehen allenfalls unterhalten, in Hochform vielleicht erklären kann, gegebenenfalls Spannung erzeugen. Aber öffentlich, also unter Beobachtung, mit einem Gesprächspartner nachdenken, sich ernsthaft mit sich selbst, der erlebt erlittenen Geschichte so auseinanderzusetzen, dass man nicht als Opfer zurückblieb, jemandem beim Denken zusehen können. Das hatte es zuvor noch nicht in deutsche Wohnzimmer geschafft. Frauen waren im Fernsehen allenfalls aparte Ansagerinnen oder das möglichst hübsche Dekor für chauvinistische Moderatoren. Auch im Radio oder in den Zeitungen waren sie eine Randerscheinung. Aber eine Frau, von der man wissen will, wie sich die katastrophale Geschichte im 20. Jahrhundert erklären ließe, die nicht die vertraute Rolle als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung einnimmt, sondern gänzlich selbstbewusst mit den Geschehnissen als öffentliche Person umgeht. Das ist völlig neu. Erstaunlich ist aber nicht nur Arendts selbstverständliche Übernahme einer Rolle als öffentlicher Stimme, als intellektuelle Leitfigur, für die es keine Vorbilder gab. Erstaunlich ist weit mehr, nachdem sie von uns Nachgeborenen längst zur Denkerin der Stunde erklärt wird, oder auch verklärt, dass das Thema Arendt und die Medien bislang niemanden herausforderte. Ihre Bücher erreichen hohe Auflagen. Ihr Aufsatz zur Flüchtlingsfrage traf den Nerv, Jahrzehnte nach seinem Entstehen. Selbst Netflix hat Arendt für sich entdeckt. Über sie gibt es mehrere Bibliotheken voller Bücher und Artikel, Radiosendungen, Filme. Aber keine einzige Analyse ihrer Zusammenarbeit mit Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk oder Fernsehen. Und was das für sie bedeutete. Denken und Handeln stehen im Mittelpunkt ihres Lebens und Werks. Und beides zusammen ergibt das, was sie Öffentlichkeit nannte.
Hannah Arendt und die Medien von Thomas Mayer.
Hannah Arendts Auftritt 1964 bei Günter Gauss hat eine lange Vorgeschichte. Sie reicht zurück bis ins Jahr 1930. Die damals 24-Jährige war Starschülerin der Philosophen Martin Heidegger und Karl Jaspers. Bei letzterem hatte sie ihren philosophischen Doktor mit einer Studie über den Liebesbegriff bei Augustin gemacht. Und direkt danach beginnen die Unwahrscheinlichkeiten in Ahrens Leben. Denn sie erhielt ein heiß begehrtes zweijähriges Stipendium der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, der Vorgängerin der deutschen Forschungsgemeinschaft. Dass eine Jüdin von der berühmten Institution bedacht wurde, war schon mehr als unwahrscheinlich. Doch erst mit dem Thema wird die Geschichte gänzlich zur Sensation. Eine Biografie Rahel Varnhagens wollte Arendt schreiben. Die berühmte Salonnière galt ihr als das Musterbeispiel der jüdischen Emanzipation in der christlichen Mehrheitsgesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts. Mitten im Aufstieg des Nationalsozialismus, also ein durch und durch jüdisches Projekt. Dabei ging es Arendt weniger um eine akademische Arbeit. Das Buch bot ihr die Gelegenheit, die eigene Geschichte zu verstehen. Ein solches Verstehen wollen ging aber nicht ohne die Auseinandersetzung mit der eigenen Gegenwart. Arendt entschied sich für den, im weitesten Sinne, Journalismus. Nicht nur im akademischen Raum eine Karriere anzustreben, sondern dafür eine öffentliche Stimme zu haben. Im September 1932. Sich in dieser Zeit für die öffentliche Intervention zu entscheiden, das hieß für Arendt, den Feind klar zu benennen, ihn zu stellen. Teile der akademischen Welt arbeiteten daran, sich den neuen Herrschern anzudienen. Sie machten aus der deutschen Geistesgeschichte Hofschranzen der völkischen Ideologie, was Hannah Arendt aufs Genaueste erkannte. Etwa in einem Artikel über Friedrich Bülow, der die Schriften des Staatstheoretikers Adam Müller herausgegeben hatte.
Es gehört zu den Eigenarten der nationalsozialistischen Bewegung, dass sie ihre Ideologien, ja sogar ihre historischen Kronzeugen nachträglich sucht. Den Generalnenner findet er,
Friedrich Bülow, der Herausgeber des Bandes,
findet er lediglich in der Tatsache, dass hier wie dort die gefühlsmäßige, im unmittelbaren Erlebnis verwurzelte Hingabe an alle überindividuellen Werte vorherrsche. Was bei dem Staatsphilosophen Adam Müller katholisch gemeint war, ist bei den Nationalsozialisten heidnisch, naturhaft gemeint. Das reicht nicht aus, um Müller zum Kronzeugen der Bewegung zu machen.
Klare Kante gegen Intellektuelle, die sich den Nationalsozialisten andienten. Da war sie keine 26 Jahre alt. Frau Dr. Stern Arendt, wie sie seit der Heirat mit dem Philosophen Günther Stern hieß. Aber da ist noch etwas anderes. Sie ist urteilsfreudig und begründungsstark, mischt Polemik mit Kenntnis der Sache und lässt niemanden im Unklaren darüber, was sie denkt. In einer Zeit, wo sich angesichts der Wahlergebnisse der Nationalsozialisten viele wegducken. Das ist Hannah Arendts Sound. Der ändert sich eigentlich nicht mehr. Von diesem Sound gibt es mehrere Variationen, Lautstärken, Intensitäten. Sie versucht nicht, eine Marke zu kreieren, sodass man sie sofort wiedererkennt. Aber sie weiß, welche Sprache, welcher Rhythmus ihrem Denken entspricht. Diesen Tonfall hatte sie rasch entwickelt. Und er bewährte sich auch in den finsteren Zeiten. Und da war ja noch Rahel Varnhagens 100. Todestag am 7. März 1933. Der sollte eigentlich in allen großen Zeitungen und in den zahlreichen Radiostationen ausführlich gewürdigt werden. Für die intellektuelle Arendt die Möglichkeit, ihren Willen zum Widerstand, aber auch ihr eigenes Anliegen öffentlich zu machen.
Dass wir heute, 100 Jahre nach ihrem Tode, noch wissen, wer diese Frau war, ist durchaus nicht selbstverständlich. Der Nachruhm pflegt sich nur derer anzunehmen, die in ihrem Leben schon für ihn gesorgt haben, deren Namen sich mit einer bestimmten Leistung verbindet, deren Leistung in einem bestimmten geschichtlichen Raum steht, die von sich aus eine Zukunft hat, wie sie eine Vergangenheit gehabt hat. Die Nachwelt kennt noch die Außerordentlichen, die in irgendeinem Sinne Ungewöhnlichen. Aber die Nachwelt pflegt sich nur gelegentlich derer zu erinnern, deren Namen an die Faszination des Augenblicks gebunden waren.
Bald schon versuchen die neuen Herrscher, alle Spuren von Varnhagen, wie auch aller anderen Juden, aus dem kulturellen Gedächtnis zu tilgen. Noch aber konnte dieser Text über die Schriftstellerin und Jüdin Farnhagen in Deutschland erscheinen. Publiziert im März 1933. Veröffentlicht in der Kölnischen Zeitung. Die Machterteilung an Adolf Hitler durch Reichspräsident Hindenburg vom 30. Januar löste eine Umstellung bei Arendt aus. Weg vom verbalen Widerstand, für den es wegen der beginnenden Gleichschaltung kein Forum mehr gab, hin zur Besinnung auf die eigene Identität und deren Reflexion in der Öffentlichkeit. Dazu muss man wissen, die Kölnische Zeitung war noch nicht komplett gleichgeschaltet. Sie bot selbst einer jüdischen Philosophin noch Raum. Bald durften Juden nur noch in jüdischen Zeitungen und Zeitschriften publizieren. Noch gab es ein Fenster, auch andere Menschen zu erreichen. Das nutzte Arendt. Aber das Fenster schloss sich rasch. Und die Nationalsozialisten sprachen ihre Ziele deutlich aus.
Den Männern des öffentlichen Lebens waren Dinge in die Hand gegeben, die nur aus der Wurzelhaftigkeit des Volkes ihre ewige Nahrung ziehen konnten. Und sie verwalteten diesen Dingen nun ohne Rücksichtnahme auf das Volk selbst, als wenn das Volk gar nicht da gewesen wäre.
25. März 1933. Dr. Josef Goebbels hält im Haus des Rundfunks in der Berliner Masurenallee eine Rede vor Rundfunkleuten. 12 Tage zuvor war er gleichzeitig mit der Einrichtung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda zu dessen Leiter vom Reichskanzler Adolf Hitler bestimmt und von Reichspräsident Hindenburg ernannt worden. Goebbels wollte keine Zeit verlieren. Zweck seines Besuchs? Die Intendanten und Direktoren der deutschen Rundfunkanstalten die nationale Revolution als einzigen Maßstab künftiger Öffentlichkeitsarbeit zu diktieren. Hinter dem harmlos klingenden Vortragstitel
»Die zukünftige Arbeit und Gestaltung des deutschen Rundfunks«
verbarg sich nichts weniger als das Medienprogramm des Dritten Reiches. Obwohl es sich um ein internes Treffen handelte, ließ Goebbels seine Ansprache mitschneiden. Die Aufzeichnung ist nahezu vollständig erhalten, nur die ersten Sätze fehlen. Darin stellte er klar, was die von ihm ausgerufene »Neue Zeit« bedeutete.
Ich glaube, niemand wird bestreiten wollen, dass der große geistige Durchbruch, der sich am 30. Januar in Deutschland vollzogen hat, selbstverständlich auch seine Rückwirkungen auf dem Gebiete des Rundfunks haben muss. Wenn ich den politischen Durchbruch auf seinen einfachsten Nenner bringe, dann möchte ich sagen, am 30. Januar ist endgültig die Zeit des Individualismus gestorben. Die neue Zeit nennt sich nicht umsonst völkisches Zeitalter.
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
Einen Tag nach dem sogenannten Ermächtigungsgesetz am 24. März 1933, der Selbstauflösung des Deutschen Reichstages, musste den Anwesenden klar gewesen sein, was die Stunde geschlagen hatte. Begleitet vom rhythmischen Klopfen mit dem Zeigefinger, was man in der Aufnahme deutlich hören kann, unterschied Goebbels Freund und Feind. Goebbels ließ die schweigend zuhörenden, nur gelegentlich nervös hüstelnden Herren ganz genau wissen, wer alles künftig nicht mehr im Rundfunk zu hören sein werde.
Selbstverständlich hat die Propaganda eine Absicht, aber die Absicht muss so klug und so virtuos kaschiert sein, dass der von dieser Absicht erfüllt werden soll, das überhaupt nicht bemerkt. Ich halte es für selbstverständlich und glaube es gar nicht betonen zu brauchen, dass der Rundfunk nun in Zukunft nicht mehr ein Tummelfeld dieser geistigen Asphaltexperimente ist. Dass jüdisch-marxistische Schriftsteller im Rundfunk nicht mehr zu Wort kommen, um dort die Abfallprodukte ihres kranken Gehirns ablagern zu können.
Goebbels sprach hier nur deutlich aus, was längst das Programm bestimmte. Zensur und Ausgrenzung. Doch der Reichspropagandaminister hätte die Intendanten gar nicht erst auf Kurs bringen müssen. Viele Rundfunkanstalten hatten längst verstanden, dass die neuen Machthaber bleiben werden und handelten im vorauseilenden Gehorsam. So wurde im Südwestrundfunk Hannah Arendts für den 6. März angekündigter Radioessay über Rahel Farnhagen von Ense kurzfristig abgesetzt. So kurzfristig, dass er noch in der Vorwoche reichsweit in den Rundfunkzeitschriften angekündigt wurde. Wussten die Verantwortlichen, dass Arendt eine Jüdin war? Oder genügte es schon, dass sie über die Jüdin Farnhagen sprechen wollte? Wie auch immer. Für Arendt war kein Platz mehr im Dritten Reich. Die erste Phase der öffentlichen Intellektuellen ging im Wortsinne gewaltsam zu Ende.
Ihre vorzügliche Arbeit über Rahel Levin Farnhagen und ihren Berliner Kreis, aus der sie mir gelegentlich Stücke vorlas, machten mich nachhaltig auf ihre Eignung aufmerksam, die werdenden und gewordenen Begleiterscheinungen der jüdischen Existenz im Exil zu studieren und geistig festzulegen. Es erwies sich dabei, dass sie das eigentümliche Wesen des modernen Antisemitismus besonders klar erfasst hatte. Ähnliches vermutend hatte ich sie bereits im Sommer der Redaktion der Jüdischen Rundschau zur Bearbeitung der gegenwärtigen deutschen Presse auf Material über Antisemitismus hin empfohlen.
Diese Zeilen stammen aus einem Empfehlungsschreiben, das ihr der Schriftsteller Arnold Zweig im Dezember 1933 in Paris ausstellen wird. Da ist sie schon seit 5 Monaten nicht mehr in Deutschland. Von dort hatte sie fliehen müssen, weil sie bei dem von Zweig erwähnten Zusammenstellen antisemitischer Texte in der Berliner Staatsbibliothek erwischt, verhaftet und nach kurzer Zeit wieder entlassen wurde. Hatte sie jemand denunziert? War es schon 1933 anstößig geworden, zu den Quellen des Antisemitismus zu forschen? Diesen Vorgang hatte Arendt noch präzise in Erinnerung, als sie 3 Jahrzehnte später mit Günter Gauss sprach. Und die Enttäuschung über ihr Milieu war ja immer noch anzuhören.
Das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Was damals in der Welle von Gleichschaltungen, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen, es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu. Und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war. Und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreibend. Nie wieder. Ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich war ja natürlich nicht der Meinung, dass also nun deutsche Juden oder deutsch-jüdische Intellektuelle, wenn sie in einer anderen Situation gewesen wären, als in der sie waren, sich wesentlich anders verhalten hätten. Der Meinung war ich nicht. Ich war der Meinung, das hängt mit diesem Beruf zusammen.
Da fällt wieder das Wort vom Beruf. Aber anders als in der Selbstcharakterisierung, dass sie den Beruf der politischen Theorie ergriffen habe, geht es hier eben um Berufung. Die Intellektuellen glaubten, ohne jede Verantwortung sprechen und schreiben zu können. Es kam lediglich auf Geist und Pointe an. So konnte man sich alles erklären. Und das taten sie denn auch. Nicht wenige derer, die wie Arendt virtuos im Umgang mit den neuen Medien waren, folgten den neuen Machthabern. So etwa ihr Freund, der Germanist Benno von Wiese, nach 1945 ein Herausgeber einer äußerst populären Sammlung deutscher Gedichte. Der stellte seinen scharfen Verstand in den Dienst Hitlers, ohne die Begeisterung für Lessing, Schiller und Goethe aufzugeben. Arendt hingegen lebte seit der Flucht 1933 nach Paris über viele Jahre in schwierigen finanziellen Verhältnissen. Darüber verlor sie nie ein Wort. Denn sie wusste, wie viel Glück sie hatte, dass sie immer Menschen traf, die ihre Fähigkeiten erkannten und sie teils bedingungslos förderten. Erwartungen, die sie nicht nur erfüllte, sondern zumeist auf ganz andere Weise als erahnt, bei weitem übererfüllte. Warum Paris? Weil bereits ihr Mann, der Philosoph Günter Stern, dort lebte. Schnell kommt die Arendt mit zionistischen Kreisen in Kontakt, die sich der Rettung von Jüdinnen und Juden aus Deutschland verschrieben haben. Arendt engagiert sich ab 1934 für die Rettung von Kindern und Jugendlichen. Die sind zumeist staatenlos, haben keine dauernde Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich und dürfen weder Abitur machen, noch dürfen sie arbeiten. Arendt versteht sehr schnell, dass die Arbeit der Kinder- und Jugendalia durch die Presse unterstützt werden muss. Wer Druck auf politische Entscheidungen ausüben will, der benötigt Journalisten als Verbündete. Zumal dann, wenn das eigene Anliegen nur eines unter zahlreichen ist. Denn die nationalsozialistische Politik erzeugte viele Opfergruppen. Arendt hatte gelernt, dass die eigene Arbeit nichts bedeutet, wenn man sie im Verborgenen betreibt oder nur den kleinen Zirkel von Mitemigranten erreicht. So gelang es ihr, dass der erste Transport von Jugendlichen von Paris über Marseille und Genua nach Tel Aviv, für den sie 1935 organisatorisch verantwortlich war, von einem Journalisten begleitet wurde.
Das Journal Juif des Jeunes freut sich, die Rückkehr seiner Mitarbeiterin, Frau Hanna Stern, einer jungen Doktorin der Literatur, einer zionistischen Arbeiterin voller Energie und Temperament, nach Paris begrüßen zu dürfen. Von Paris aus begann sie ihre Reise nach Gwat, einer schönen und wohlhabenden Siedlung in Emek in der Nähe von Haifa. Dank der Hingabe von Persönlichkeiten, die sich ausschließlich um die Regeneration junger Elemente unter den entwurzelten Deutschen bemühen und dank der großzügigen Unterstützung jüdischer Organisationen, konnten etwa 30 Kinder deutsch-jüdischer Einwanderer, die nach Frankreich geflohen waren, zusammengeführt, koedukativ betreut und in die Schule geschickt werden.
Erich Gottgetreu hieß der Journalist, der Arendt und die Jugendlichen auf dem Schiff nach Tel Aviv begleitete. Er veröffentlichte den Bericht in mehreren Zeitungen, die von nun ab regelmäßig über die Fahrten nach Palästina berichteten. Sie sandten Fotografen an die Häfen, um die emotionalen Abschieds- und Ankunftsszenen festzuhalten. 1935 wurde sogar ein Film gedreht, der die Ankunft von Kindern und Jugendlichen dokumentierte und fortan in ganz Europa und den USA gezeigt wurde, um die Bemühungen der Kinder- und Jugendalia zu unterstützen. Erich Gottgetreu wird, zusammen mit dem Kollegen Hans Löwensohn, nicht nur Publikationen im Nahen Osten und in Frankreich beliefern, sondern sie schrieben auch für die Jüdische Rundschau sowie andere jüdische Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland. Also selbst in Nazi-Deutschland gab es eine öffentliche Wahrnehmung von Arendts Arbeit. Kleine Erfolge, um die Organisation bekannt zu machen und möglichst viele Kinder zu retten. Hannah Arendt war bis zum Kriegsausbruch 1939 an der Organisation von Kindertransporten aus Prag beteiligt. Sie machte sich allerdings kaum Illusionen über ihre Arbeit. Am 25. August 1939 schrieb sie aus Paris an die Leiterin der Kinder- und Jugendalia, Henrietta Sold, nach Jerusalem.
Wir sind heute mehr denn je mit unseren Gedanken bei Ihnen und in Palästina und mehr denn je bedrückt von unserer Ohnmacht, wenn wir an die vielen Millionen Juden jenseits der Grenzen denken.
Hätte sie mehr tun müssen, hätten die Medien mehr tun müssen, hätten mehr Kinder gerettet werden können. War das vielleicht der Grund, warum sie nach dem Krieg doch wieder öffentliche Wirkung suchte?
Der zweite Abschnitt des gewaltigen Feldzuges im Westen ist siegreich beendet. Die Widerstandskraft der französischen Nordfront ist zusammengebrochen. Die Seine abwärts Paris ist in breiter Front überschritten.
Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1940 in Frankreich konnte sie fliehen, anders als viele Mitemigranten und als viele Kinder, die sie zurücklassen musste. Mit dem Gefühl der Ohnmacht, mit dem Gefühl, nicht genug getan zu haben, erreichten Arendt und ihr zweiter Ehemann Heinrich Blücher im Mai 1941 die USA. Land. Eine neue Sprache. Es ist erstaunlich, wie schnell sich Arendt als Medienintellektuelle dort neu erfand und etablierte. Sie schrieb eine Kolumne für den Aufbau, einer Zeitung jüdischer Emigranten aus Deutschland, und hatte dort sehr rasch Erfolg. Ihre Texte, ganz im Stil der frühen Texte in der Kölnischen Zeitung geschrieben, wurden herumgereicht. Wo immer sie an die Türen klopfte, um Publikationsmöglichkeiten zu finden, öffnete man bereitwillig. Auch wenn ihr Englisch schwach war, sie mit einem heftigen Akzent sprach, sie in keiner Weise angenehme Positionen vertrat, weil sie Kritik an den Mächtigen übte, war Hannah Arendt rasch ein Name, bei dem man aufhorchte. Und sie empfahl:
Ich sende Ihnen mit separater Post einen bemerkenswerten Artikel von Hannah Arendt, die in der Jewish Social Studies erschienen ist und den Titel The Jew as Paria trägt. Es ist eine Studie über die Bemühungen des Juden, einen Platz in der Welt zu finden, wie sie sich in den Schriften von Heine, Lazar und Kafka zeigen. Das ist sehr gut gemacht. Vielleicht könnten Sie diese Hannah Arendt, sie ist Zionistin und Autorin von Studien zur jüdischen Geschichte, um einige Beiträge für ihre Zeitschrift Politics bitten.
Briefe wie dieser aus dem Jahr 1944 von dem damals marxistischen Soziologen Daniel Bell und Dwight MacDonald, den Herausgeber renommierter Zeitschriften wie Partisan Review und Politics, finden sich in den Archiven zahlreiche. Neben ihrer Tätigkeit als freie Journalistin für den Aufbau und regelmäßige Autorin für diverse jüdische Zeitschriften nahm sie noch einen Job als Lektorin beim Schocken-Verlag in New York an. Ein Ziel? Den damals kaum bekannten Franz Kafka zu verlegen, den sie schon lange las. Und was ist mit dem Radio? Schließlich sind wir doch hier im Nachtstudio, für das sie mehrfach gearbeitet hat. Ihren ersten tatsächlichen Radioauftritt hatte sie 1946 in den USA. Dort trat sie für den damals wichtigsten Kultur- und Politikradiosender des Landes, WNYC, auf. Der Gegenstand? Die damals viel besprochene sogenannte Hitler-Legende. Danach sei der Führer allein verantwortlich für die 6 Millionen ermordeter Jüdinnen und Juden. Die Deutschen hingegen seien selbst Opfer. 3 Jahre später war sie im Rahmen eines Programmes des konservativen New Yorker Jewish Theological Seminary zu hören, mit dem Arendt in einem lockeren, von gegenseitigem Respekt getragenen Kontakt stand, seitdem man sie Anfang der 40er Jahre dort eingeführt hatte. Arendt hatte da bereits den Ruf, eine ebenso blitzgescheit schnelle wie gewiefte Allrounderin zu sein. So liest sich jedenfalls die Ankündigung der renommierten Lehrinstitution. Denn die angesehene Autorin und Dozentin Arendt war für ein Thema gewonnen worden, das selbst für die allermeisten Universalisten eine Herausforderung dargestellt hätte. Das Buch Ezechiel. Erste Schritte als öffentliche Intellektuelle, genauer als jüdische öffentliche Intellektuelle in den USA wahrgenommen zu werden.
Deutsche Männer und Frauen, das Oberkommando der Wehrmacht hat heute auf Geheiß des Großadmirals Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt.
Warum die Medienintellektuelle Hannah Arendt 1946 einen äußerst riskanten Sprung, ihre Rückkehr nach Deutschland, wagte? Der riskante Sprung war ja nicht der über den Atlantik, sondern einer über den Abgrund. In der Tat war der Vorgang ungeheuerlich. Denn der Abgrund, von dem Arendt später immer wieder sprechen wird, war in seinem Ausmaß noch nicht in Ansätzen bekannt, geschweige denn, dass er im jüdischen oder im deutschen Gedächtnis verankert war. Wie damit umgehen, von Deutschland vertrieben, um die akademische Karriere betrogen worden zu sein? Wie damit umgehen, dass Freunde und Familienangehörige umgebracht wurden? Ihren Wohnsitz hat sie nie wieder nach Deutschland verlegt. Aber vielleicht waren es gar nicht diese großen Fragen, die im Vordergrund gestanden hatten, sondern eine persönliche Verbindung. Sie hatte ja ihren Lehrer und Freund Karl Jaspers in Heidelberg. Der war moralisch und geistig unversehrt durch das Dritte Reich gekommen. Zudem wich er seiner jüdischen Frau Gertrud nicht von der Seite.
Seit jeher hat man neue Zerstörungswaffen zunächst für verbrecherisch erklärt. Einst die Kanonen, zuletzt die U-Boote im Ersten Weltkrieg. Doch bald gewöhnte man sich an ihr Dasein. Heute aber ist die Atombombe, Wasserstoffbombe, Kobaltbombe ein grundsätzlich neues Ereignis, denn sie führt die Menschheit an die Möglichkeit ihres eigenen totalen Untergangs.
Jaspers wurde auch dadurch rasch nach 1945 zu einer moralischen Autorität. Mit der Zeitschrift Die Wandlung hatte er zudem einen Ort geschaffen, der Arendt Vertrauen gab. Vertrauen wieder auf Deutsch zu veröffentlichen, sich wieder einzumischen in die Belange des Landes, das sie vertrieben hatte. Sie nahm also wieder Kontakt auf zu einem Intellektuellen und Freund. Einem, dem sie nicht den Vorwurf machen musste, sie seit 1933 gemieden zu haben. Auch ihre Kontaktaufnahme zum deutschen Publikum wurde wahrgenommen. Angesichts des Papiermangels erschienen nur wenige Zeitschriften und Bücher. Und ihre Themen waren auffällig in jenen Jahren direkt nach dem Krieg. Texte über Konzentrationslager, Kafka oder Imperialismus druckte die Wandlung. Auf Initiative von Jaspers wurde ein Buch mit ausgewählten Texten publiziert, sodass nach und nach andere Zeitschriften und einige Radiosender auf diese Stimme aufmerksam wurden.
Wenn das Mittel zum Zweck geworden ist, wenn Terror der Zweck ist und dessen Willen Menschen geopfert werden und nicht nur das Mittel, Menschen in Schrecken zu halten, dann muss die Frage nach der Bedeutung des Terrors im totalitärsten Herrschaftsapparat neu gestellt und anders außerhalb der Mittelzweckkategorie beantwortet werden.
In Deutschland war es der Rias Berlin, der Arendt für das Radio entdeckte. Der Essay »Die Menschen und der Terror« wurde im Frühjahr 1953 gesendet. Arendts Hauptwerk, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, war 1951 auf Englisch erschienen, 4 Jahre später auch auf Deutsch. Ein Versuch, den Terror nicht als außerhalb der Logik zu beschreiben, sondern die innere Logik des Terrors nüchtern zu beleuchten. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Das war Arendts über 700 Seiten langer Brief an die Deutschen. Schon am Titel sollte man sich stoßen können, denn in welchem Verhältnis Elemente und Ursprünge der totalen Herrschaft standen, war völlig unklar. Im Vorwort erklärte sie, wie sich die neuen Formen totaler Herrschaft im Nationalsozialismus und in dem bolschewistischen Regime aus dem Niedergang des Nationalstaates und im Aufstieg der Massen ergeben hätten. 2 Ursprünge für 2 Phänomene. Zudem wollte sie die historischen Ursprünge zurückverfolgen, die durch den angenommenen Zerfallsprozess freigesetzt worden waren. Also dort, wo es um Nationalsozialismus und Bolschewismus ging. Harte Kost. Aber genau darauf hatten die klügeren Deutschen gewartet. Dass jemand von außen ihnen erzählt, wie es zum Dritten Reich kam. Ein jemand, der alle Nuancen der deutschen Kultur kannte. Darunter jene Teile, die sich hatten korrumpieren lassen. Aber auch jene, die darüber keinen Mantel des Schweigens ausbreiten wollten. Der Geist der Re-Education war also nicht ganz verflogen, zumindest nicht in den Kulturredaktionen, die sich als Bollwerk gegen den restaurativen Geist der Adenauer-Jahre verstanden. 1955 traten weitere Radiosender nach und nach an sie heran, besonders der Bayerische Rundfunk. Und darin die Redaktion des Nachtstudios luden Arendt immer wieder ein.
Attention, attention. This is Free Kossuth Radio Budapest. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the lawful democratic government of the country.
1958 lieferte sie etwa für das Nachtstudio eine 3-teilige Analyse der neuesten Geschehnisse in der UdSSR und dem Ostblock unter dem Titel »Die Entwicklung des Sowjetblocks«. Die sogenannte Ungarische Revolution hatte Arendt ungeheuer elektrisiert, was die Zuhörerschaft natürlich sofort merkte.
Meine Damen und Herren, nichts vielleicht ist kennzeichnender für den immer noch bestehenden Unterschied zwischen der Mentalität der Bürger der Sowjetunion und der Menschen in den Satellitenstaaten, als dass die gleiche von Khrushchev auf dem 20. Parteikongress gehaltene Rede das Ende der Auftauperiode in Russland markieren und ernste Unruhen und sogar Aufstände in den von Russland beherrschten Ländern hervorrufen konnte. Was dann geschah, war unerhört. Offene Rebellionen in Polen und Ungarn, wie sie nie zuvor vorgekommen waren. Zu Beginn verlief die Entwicklung in Polen und Ungarn sehr ähnlich. Schließlich darf nicht übersehen werden, dass die Unruhen in beiden Ländern unter den Studenten und Intellektuellen anfingen, und zwar durchweg in der jüngeren Generation, also in einer Bevölkerungsschicht, deren materielles Wohlergehen und dessen ideologisches Training eine der Hauptsorgen des Regimes gewesen war. nicht die schlecht Weggekommenen, sondern die Bevorzugten der kommunistischen Gesellschaft ergriffen die Initiative. Und ihr Motiv bildete weder ihr eigenes materielles Elend noch das ihrer Mitbürger, sah einzig das Verlangen nach Freiheit und Wahrheit.
Immer wieder kam sie auf das Verlangen nach Freiheit und Wahrheit zu sprechen. Hatte Arendt hier ein Selbstporträt versteckt? Auch wenn sie mehrfach für den Bayerischen Rundfunk Texte schrieb, ganz reibungslos verlief die Zusammenarbeit nicht. Leonhard Reinisch, der von Arendt so geschätzte Leiter des Nachtstudios, fragte sie am 24. Februar 1960 an, ob sie an der von ihm geplanten großen Reihe »Der Beitrag des Judentums zur europäischen Kultur« teilnehmen wolle. Von ihr wünschte er sich einen Text über die jüdische Geschichte seit Moses Mendelssohn. Die Liste mit bereits gewonnenen Beiträgern war mehr als beeindruckend. So sollte unter anderem der Arendt gut bekannte Remigrant Helmut Plessner über Soziologie sprechen, Hans-Georg Gadamer über Philosophie oder Karl Friedrich von Weizsäcker über Physik und Chemie. Salopp gesagt, mehr ging nicht in der Bundesrepublik. Alle Genannten waren tonangebend und aus der Sicht der Zeitgenossen allesamt für die neue demokratische Bundesrepublik einstehende Persönlichkeiten, die man nahezu täglich in Zeitungen lesen oder im Rundfunk hören konnte. In dieser Reihe aufzutauchen, muss doch als Auszeichnung verstanden worden sein. Die Reihe selbst als Akt der Wiedergutmachung nach den Jahren der Barbarei. Doch Arends Antwort war ein unerbittliches Nein. Es täte ihr leid, so schrieb sie nach München, dass sie es Reinisch nicht persönlich sagen könne. Also müsse sie die Härte der Absage erklären. Der Ton am Anfang ist noch zugewandt.
Ich kann mir Ihre Situation gut vorstellen. Sie meinen, es müsse doch was geschehen und glauben, dies würde helfen. Sie sind zu jung und auch kein Jude.
2 Marker enthält dieser Satz. Zu jung bedeutet, zu jung, um an den Verbrechen mitgewirkt zu haben. Reinisch war 10 bei Kriegsende. Und kein Jude bedeutet, nicht die Implikationen seines Vorhabens verstehen zu können.
Das deutsche Judentum ist ein außerordentlich schwer zu verstehendes, komplexes Phänomen und einer seiner beunruhigendsten Erscheinungsweisen ist die fantastische Begabungsfülle. Dies lediglich herauszustellen, ohne zu sehen, wie problematisch das alles ist, vor allem aber auch wie beinahe unverständlich, da die Juden in keinem anderen Kulturraum assimiliert oder unassimiliert eine solche Rolle gespielt haben, scheint mir eine Verfälschung der Probleme zu sein.
Fürchtete sie, dass eine Lobhudelei dazu führen würde, die Folgen der Shoah zu ignorieren? Die nahezu vollständige Auslöschung der deutschen Gemeinde, die Vertreibung oder Ermordung sämtlicher Intellektueller und Kunstschaffenden jüdischer Herkunft. Empfand sie es als obszön, angesichts der Massengräber von der deutsch-jüdischen Symbiose zu berichten. Dieser Brief zeigt klarer als ganze Aufsätze von Hannah Arendt, was sie selbst wohl unter Medienintellektuelle verstanden hätte. Dass es eine Verantwortung gibt und dass es zu dieser Verantwortung gehört, keine Kompromisse mit der vermeintlich guten Sache zu machen. Wenn sie sprach, das war 1933 so, das veränderte sich bis zu ihrem Tod 1975 nicht, dann sprach sie als Jüdin mit einer bestimmten historischen Erfahrung. Irgendwelchen Bedürfnissen, insbesondere von Deutschen, entlastet zu werden, widersetzte sie sich. Da machte Arendt einfach nicht mit. Die Welt erklären, sich analytisch zur Politik äußern, die Philosophie und Politik der Zeit ins Verhältnis setzen, an große Gestalten der Vergangenheit und der eigenen Gegenwart erinnern. All das bot Hannah Arendt immer und immer wieder ihren deutschen Zuhörerinnen und Zuschauern. Aber vor den Karren eines vagen Philosemitismus wollte sie sich nie spannen lassen. Die theoretische Richtschnur für ihr Handeln beschrieb sie so.
Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie sind, zeigen aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam auf die Bühne der Welt, auf der sie vorher so nicht sichtbar waren, solange nämlich, als ohne ihr eigenes Zutun, nur die einmalige Gestalt ihres Körpers und der nicht weniger einmalige Klang der Stimme in Erscheinung traten.
Das ist aus Vita Activa, 1960 erschienen, also aus dem Jahr ihres Briefes an den BR. 4 Jahre später, der Freund und Lehrer Karl Jaspers schrieb, nachdem er Arends Gespräch mit Gauß in einer Mitschrift gelesen hatte:
Dein Porträt ist gelungen. Es ist bezwingend. Wer dies Gespräch hört und dich sieht, wird nicht ausweichen können. Selbst deine Feinde werden, wenn sie neue Argumente gegen dich daraus holen, betroffen sein. Wer hat diese Unbefangenheit, die du wagst? Deine Spontanität, die kleinen Nuancen und Zufälligkeiten? Niemand wird sagen können, dass es nicht völlig echt sei. Wer kann sich heute so auf sich verlassen, wie du es hier getan hast? Wo du hinkommst, können die Hörer sich dem Eindruck deiner Argumente und deiner Sprache nicht entziehen.
Das war es. Er hatte den entscheidenden Punkt markiert. Arends Stimme verbindet Denken und Handeln. Sie steht für die Person ein, wie sie für Denken und Handeln steht. Die Stimme ist ja noch mehr als ein notwendiger Akt beim Sprechen. Sie muss glaubwürdig sein. Ihr Klang ersetzt die Person für die Hörer. Es ist die Stimme, die für das steht, was Hannah Arendt schreibt, also denkt. Jaspers begriff es so. Und er war nicht der Einzige. Aber der Wichtigste. Seit 2023 können wir dank des Jaspers-Forschers Georg Hartmann all die Tausenden von Notizen lesen, die Jaspers zu seinem Hannah-Buch zusammenfügen wollte.
In einem Gespräch mit Günter Gauß gab sie ein Fernsehinterview und stand mit derselben Intensität und völliger Unbefangenheit wie früher in der Sache, so jetzt als Persönlichkeit vor der Welt. Hier gab sie Aufschlüsse, die die Bedeutung ihres Lebens als eine persönliche Voraussetzung für die Entstehung ihrer objektiv gültigen Einsichten wenigstens in einigen Andeutungen zeigen.
Als Persönlichkeit vor der ganzen Welt. Man muss immer so handeln, dass man sich vor der ganzen Welt rechtfertigen kann. Das war die Maxime der Medienintellektuellen Hannah Arendt. Wer sich an die Öffentlichkeit wendet, wer Öffentlichkeit erzeugt, der muss über alles Gesagte jederzeit Rechenschaft ablegen können. Das ist ein kluger Gedanke. Klingt, gerade im Kantjahr, wie ein medienphilosophischer kategorischer Imperativ. Denke, berichte, also handle so als öffentliche Stimme, dass du dich jederzeit und zugleich vor all denjenigen rechtfertigen könntest, über die du sprichst. Wirklich über alles? Arendt selbst kämpfte massiv mit einem Fall, der sich in ihr Leben eingeschrieben hatte und mit dem sie kaum zurechtkam. Martin Heidegger. Damit ist nicht die kurze Liebesaffäre 1924-25 gemeint, die Arendt sicher nicht als MeToo-Schülerin-Lehrergeschichte sehen wollte, sondern sein Verhalten im Dritten Reich. Aber dieser Martin Heidegger, der ließ sich mit dem medienphilosophischen kategorischen Imperativ für Arendt nicht fassen. Hier gibt es etwas, was sie selbst zwar berichten, aber nicht wirklich erklären kann.
Das Gerücht sagte es ganz einfach. Das Denken ist wieder lebendig geworden. Die totgeglaubten Bildungsschätze der Vergangenheit werden zum Sprechen gebracht. Es gibt einen Lehrer. Man kann vielleicht das Denken lernen. Der heimliche König, also im Reich des Denkens, das durchaus von dieser Welt doch so in ihr verborgen ist, dass man nie genau wissen kann, ob es überhaupt existiert, dessen Bewohner aber dann doch zahlreicher sind, als man glaubt. Denn wie könnte man sich sonst den einmaligen und oft unterirdischen Einfluss heideggerschen Denkens und denkenden Lesens erklären, der so weit über den Kreis der Schüler und über das, was man gemeinhin unter Philosophie versteht, hinausgeht?
Der heimliche König, so nennt sie ihn 1969 in einem Nachtstudio-Beitrag zum 80. Geburtstag. Eine Referenz an Plato? Der überzeugt war, dass nur Philosophen es verstünden zu herrschen? Derselbe Mann, der 1934 sich öffentlich zu den Zielen und Ideen des Nationalsozialismus bekannt hatte? Wie kann sie ihn ein König nennen?
Was heißt Denken? Wir gelangen in das, was Denken heißt, wenn wir selber denken. Damit ein solcher Versuch glückt, müssen wir bereit sein, das Denken zu lernen.
Heidegger war für sie ein Test. Sein Engagement im Dritten Reich konnte nicht verschwiegen werden. Doch das bedeutete für sie nicht alles. Allerdings war das Ausmaß seiner Verstrickung noch unbekannt. Für Arendt war Heidegger nun einmal die personifizierte Philosophie. Ihn fallen lassen hätte bedeutet, die Philosophie fallen zu lassen. Und wenn wir genau hinhören, sie sprach von den 20er Jahren, als Heideggers Hauptwerk Sein und Zeit gerade erschienen war. Trennt sie den großen Philosophen vor 33 vom willfährigen Hochschulprofessor nach 33, weil nur so ein Blick auf die Leistung von Heidegger möglich war. Vor allem Heidegger wollte sie beim Denken zuschauen. Ist ihr das gelungen? Ein weites Feld. Ob Arendt nun diesen Test bestanden hat oder nicht, sie hat sich dem Test ausgesetzt und gewusst, dass sie weder sich, Heidegger, noch den Ansprüchen der vermeintlich klügeren Nachgeborenen gerecht werden kann. Aber sie hat es in die Öffentlichkeit getragen und damit Geschichte ausgetragen. Nicht wegerklärt, nicht verständlich gemacht, sondern radikal subjektiv zur Diskussion gestellt. Wurde das so gehört? Oder verstanden die Nachtstudio-Hörenden ihren Text als eine Würdigung von Heidegger? Klar muss sein, es galt, die Philosophie zu schützen, nicht Heidegger. Wenn Hannah Arendt also dann doch in quasi höchster Gefahr, in dem Moment, wo sie drohte, die geschaffene Öffentlichkeit an eine Figur des Zwielichts zu verlieren, mit einem klaren Bekenntnis für diese Öffentlichkeit herauskam, was heißt das denn jetzt für uns? Eine Lehre kann es doch daraus nicht geben, außer wir haben doch fast eine Stunde lang nichts anderes getan, als eine Denkerin vorzustellen, die ohne jeden Kompromiss mit und für die Medien Aufklärung betrieb. Was bleibt? Das ist eine dämliche Frage. Schließlich haben wir das Glück, uns nicht in Hannah Arendts Zeiten bewähren zu müssen. Aber vielleicht ist es ja gerade das unverdiente Glück, das einen wach hält, wenn man Arendt liest. Eine der Überraschungen, vielleicht ein unverdientes Glück, auch nach dem Verstummen ihrer Stimme, auch nach ihrem Tod 1975, bricht das Interesse an ihr nicht ab. Ihr Aufsatz zur Flüchtlingsfrage verkauft sich 2015 50.000 Mal. Der Essay »Die Freiheit, frei zu sein« 3 Jahre später geht gar über 180.000 Mal über den Ladentisch. Veranstaltungen über Arendt füllen Säle. Arendt wehrte sich dagegen, als Jüdin von Deutschland eingemeindet zu werden. Aber ihr Nachruhm hätte sie mit ihrer Heimat versöhnt. Ein wenig zumindest. Und in diesen dunklen Zeiten ist das mediale Interesse an dieser schroffen Denkerin ein Hoffnungszeichen. Wir hören mit einem Brief Arendts an Jaspers auf, den sie ihrem ersten Buch in Deutschland, den 6 Essays, von 1948 voranstellte. Aus einer einmaligen Erfahrung wird eine menschliche Lehre. Dafür muss sie aufs Träumen verzichten, denn die Wirklichkeit fordert die Vernunft. Die Vernunft wiederum fordert den freien Menschen. Der freie Mensch kann sich nur unter anderen Denkenden, also auch Freien, auf Dauer bewegen. Ihn und die anderen schützt die Öffentlichkeit, die sie gemeinsam erzeugen. Darin bezeugen sie ihre Freiheit und fordern sie für andere. Nur so lässt sich Wahrheit bewahren. Der Intellektuelle übernimmt die Verantwortung dafür, dass solche Sätze keine Hülsen bleiben. Hannah Arendt war eine solche Medienintellektuelle.
Lieber Verehrtester, haben Sie Dank, dass Sie mir erlaubt haben, dies Büchlein Ihnen zu widmen. Und Dank dafür, dass ich das, was ich bei seinem Erscheinen in Deutschland zu sagen habe, Ihnen sagen darf. Denn es fällt ja heute einem Juden nicht leicht, in Deutschland zu veröffentlichen, und sei er ein Jude deutscher Sprache. Angesichts dessen, was geschehen ist, zählt die Verführung, seine eigene Sprache wieder schreiben zu dürfen, wahrhaftig nicht. Obwohl dies die einzige Heimkehr aus dem Exil ist, die man nie ganz aus den Träumen verbannen kann.
Musik.
Hannah Arendt und die Medien von Thomas Mayer. Es sprachen Katja Bürkle und Peter Weiß sowie eine KI. Technik Susanne Harassim. Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Nachtstudios im Bayerischen Rundfunk 2024.